SRF 1.
Um 12:30 Uhr, Rendezvous, die Mittagsinformationen von Radio SRF. Willkommen zur Sendung. In Marseille rast ein Auto an zwei Bushaltestellen in Wartende. Mindestens eine Person ist tot. Der Hintergrund der Taten ist noch nicht bekannt. Spanien als letzter Ausweg. Flüchtlinge aus Afrika suchen neue Routen, um nach Europa zu gelangen. Zuvor das vor der schwarzen Sonne. Die Sonnenfinsternis in den USA beobachtet ein Schweizer aus dem Regierungsflugzeug. Ein Porträt des NASA-Forschungschefs. Und zuvorderst ist die Kauflust, wie unser Hirn uns in die Konsumfalle tappen lässt. Im Tagesgespräch mit dem Neurologen um 1. Im Studio sind Brigitte Kramer und Julia Villino mit den Nachrichten.
In Marseille ist ein Lieferwagen in zwei Bushaltestellen gefahren. Laut der französischen Polizei wurde eine Frau getötet und eine Person verletzt. Die französische Polizei betont, das Motiv der Fahrt sei nicht klar. Ein psychologisches Problem stehe im Vordergrund der Ermittlungen. Es gebe keinen Hinweis darauf, dass es sich um eine terroristische Tat handle. Der 35-jährige Fahrer ist festgenommen worden. Er sei zuerst in eine Bushaltestelle im Norden von Marseille gefahren und eine Stunde später, mehrere Kilometer entfernt, in eine andere Haltestelle. Die spanischen Behörden haben den Fahrer des Lieferwagens identifiziert, der am Donnerstag in Barcelona in Passanten gefahren war und so 13 Menschen getötet hatte. Es handle sich um jenen 22 Jahre alten Marokkaner aus der Ortschaft Ripoll, nach dem noch immer gefahndet werde, sagte der katalanische Innenminister. Die Fahndung wird nun auf ganz Europa ausgeweitet. Die USA stellen ab Mittwoch in ihren russischen Konsulaten vorläufig keine Visa mehr aus. Das teilte die amerikanische Botschaft in Moskau mit. Russinnen und Russen, die die USA besuchen wollen, müssen dann zur Botschaft nach Moskau reisen, um ein Visum zu erhalten. Allerdings werden auch dort bis zum 1. September zunächst keine Visa erteilt. Mit dem Schritt reagieren die USA auf den Abzug eines Großteils ihres diplomatischen Personals. Die russische Regierung hatte die USA Ende Juli dazu aufgefordert, aus Protest gegen US-Sanktionen. Der chinesische Autokonzern Great Wall Motor will Fiat Chrysler kaufen. Das bestätigt ein Sprecher des Konzerns der Nachrichtenagentur Reuters. Fiat Chrysler sagt dagegen, es gebe keinen Kontakt zum chinesischen Konkurrenten. Die Aktien von Fiat legten um 5% zu und sind so teuer wie seit 19 Jahren nicht mehr. Der Börsenwert beträgt nun 19 Milliarden Euro. Die jährliche gemeinsame Militärübung von Südkorea und den USA ist aus Sicht Chinas nicht hilfreich. Die derzeit sehr heiklen Spannungen auf der koreanischen Halbinsel würden dadurch nicht abgebaut, erklärte eine Sprecherin des chinesischen Außendepartements. Die USA und Südkorea hatten ihre 10-tägige Militärübung heute früh gestartet. 17.000 US-Soldaten sind im Einsatz. Nordkorea sieht das Manöver als Bedrohung. Es wird befürchtet, dass das Land mit neuen Raketentests reagieren könnte. Südkoreas Präsident appellierte derweil ans Nachbarland, die Übung dürfe nicht als Ausrede für weitere Provokationen genutzt werden. Bauernbetriebe, die wegen des Frosts im Frühling Ernteausfälle haben, können auf finanzielle Hilfe hoffen. Die Stiftung Fonds Suisse hat angekündigt, betroffene Betriebe zu unterstützen. Wie hoch die Beiträge sein werden, stehe noch nicht fest, heißt es in einer Mitteilung. Es hänge davon ab, wie viele Schäden gemeldet würden. Das genaue Ausmaß könne erst nach der Ernte abgeschätzt werden. Beitragsberechtigt sind Landwirtinnen und Landwirte, die vorwiegend im Obst-, Beeren- oder Weinbau tätig sind. Fonds Suisse bietet finanzielle Hilfe bei Naturschäden, die nicht versichert sind. Finanziert wird die Stiftung aus Beiträgen der Nationalbank. Der größte Gletscher im Tessin, der Bassodino-Gletscher, könnte in rund 20 Jahren verschwunden sein. Davon geht Naturforscher Giovanni Kappenberger aus, der den Gletscher seit 25 Jahren beobachtet und dokumentiert. Kappenberger sagte der Nachrichtenagentur SDA, es sei ein schwieriger Sommer für den Bassodino-Gletscher gewesen. Im warmen Juni sei die schützende Schneedecke schnell geschmolzen. Allein in den letzten 10 Jahren habe die durchschnittliche Dicke der Eisdecke von 30 auf 20 Meter abgenommen. Noah und Mia, das waren im letzten Jahr die häufigsten Namen, die Neugeborene in der Schweiz bekommen haben. Gerade in der Deutschschweiz sind diese beiden Namen die beliebtesten. Das zeigt eine Auswertung des Bundesamts für Statistik. In der französischen Schweiz waren im letzten Jahr die Namen Gabriel und Emma am beliebtesten und in der italienischen Schweiz Leonardo und Sophia. Big Ben, die Glocke im Londoner Elizabeth-Turm, schlägt in einer halben Stunde für längere Zeit zum letzten Mal. Wegen Renovationsarbeiten soll sein Stundenschlag für fast 4 Jahre verstummen. Nur zu speziellen Gelegenheiten, etwa zu Neujahr, soll das Geläut ertönen. Die Dauer der Reparaturarbeiten haben zu kritischen Stimmen geführt. Mehrere Politiker forderten, dass die Dauer, während der das Glockengeläut ausbleibt, verkürzt werden solle. Das Wetter. Heute ziehen über den Osten noch Wolkenfelder, im Westen ist es bereits sonnig. Morgen ist es überall sonnig, nur im Tessin gibt es ein paar Hochnebelfelder. Mit 26 Grad wird es wieder sommerlich warm.
Von Libyen aus ist es für Flüchtlinge schwieriger geworden, übers Mittelmeer nach Europa zu gelangen. Das spürt man jetzt in Spanien. Fast täglich kommen dort Flüchtlinge an. In kleineren Booten, zum Teil sogar auf Jetskis, stechen sie von Marokko aus in See. Fast 9000 Flüchtlinge haben Spanien im ersten Halbjahr erreicht. Das sind mehr als im ganzen vergangenen Jahr. Die Internationale Organisation für Flüchtlinge warnt vor einem Notstand. Spanien stehe vor einer vergleichbaren Situation wie zuletzt Griechenland und Italien. Ich habe den Journalisten Markus Bönisch, der aus Spanien berichtet, gefragt, wird die Situation in Spanien selber auch als so alarmierend wahrgenommen?
Ich würde sagen, nicht ganz so alarmierend, weil Spanien einfach Erfahrungen im vergangenen Jahrzehnt beziehungsweise aus den vergangenen 1,5 Jahrzehnten hat. Damals um die Jahrtausendwende herum war die sogenannte westliche Route stark frequentiert. Tausende kamen zunächst über die Straße von Gibraltar auf einem Abschnitt zwischen Almeria und Tarifa, direkt an der Meerenge von Gibraltar. Und die Spanier haben dort eben Erfahrungen gesammelt und auch dann entsprechend Infrastruktur aufgebaut. Und dann kam danach dann eben die Fluchtroute auf die Kanarischen Inseln. Und auch dort hat Spanien damals reagiert. Allerdings war das damals dann tatsächlich schon eine sehr schwierige Situation, weil mehr als 20.000 Flüchtlinge dann eben auf den Kanarischen Inseln pro Jahr ankamen.
Nun aktuell nehmen die Flüchtlingszahlen wieder zu in Spanien. Woher kommen denn diese Menschen?
Das sind vor allem Flüchtlinge aus Gambia, aus Nigeria auch, das heißt also aus den Bereichen südlich der Sahara. Und da zeigt sich eben, dass Flüchtlingsströme sich nicht aufhalten lassen, wenn, wie zuletzt geschehen, die libysche Küstenwache nun versucht, die Flüchtlinge von der Abfahrt Richtung Italien zu hindern. Die Schlepper und die Flüchtlinge selbst reagieren ganz schnell, suchen sich alternative Routen und ja, sie schauen einfach in die Vergangenheit, was hat funktioniert und da sind sie dann wieder bei der Straße von Gibraltar.
Spanien hat ja Rückführungsabkommen mit Marokko, aber auch mit verschiedenen anderen afrikanischen Staaten, darunter auch Nigeria, von woher jetzt Menschen kommen. Können die Flüchtlinge denn überhaupt in Spanien bleiben?
Das kommt dann darauf an, wie viele es sind und wie die Behörden dann damit zurechtkommen. Die Erfahrung ist so, dass die Flüchtlinge meistens dann erst einmal in Zentren aufgenommen bzw. eingesperrt werden. Dort wird versucht zu schauen, woher sie kommen. Und wenn man dann zweifelsfrei nachweisen kann, dass sie aus einem der Länder stammen, mit denen es Rückführungsabkommen gibt, dann werden die auch tatsächlich dann zurückgeflogen. Allerdings, wenn man das Stadtbild sich in den größeren spanischen Städten anschaut, dann sieht man auch, dass das kein reibungsloser Prozess ist, sondern dass viele Monate, zum Teil Jahre dann auch in Spanien leben und sich dann zum Teil auch in die Gesellschaft integrieren.
Angesichts des jüngsten Terrors in Barcelona hat sich in der Bevölkerung etwas an der Einstellung gegenüber Migranten geändert?
Wir haben in den vergangenen Tagen einzelne Zwischenfälle gesehen, wo dann vor Moscheen protestiert wurde. Aber, und auch das zeigt die Vergangenheit, das zeigen die Flüchtlingsströme Anfang der 2000er. Und das hat auch die Zeit nach dem schweren Terroranschlag am 11. März 2004 in Madrid gezeigt. Die Spanier sind nach wie vor im Vergleich zu anderen Europäern sehr tolerant,
sagt der Journalist Markus Bönisch. Jetzt schauen wir auf die andere Seite der Straße von Gibraltar nach Marokko. Dort beobachtet unser Maghreb-Spezialist die Situation. Mehr Flüchtlinge gelangen von Marokko aus übers Mittelmeer nach Spanien. Dabei handelt es sich um Westafrikaner, wir haben es gehört, aber in jüngster Zeit vor allem auch um Marokkaner. Frage an Bert Staufer: Wird der Menschenschmuggel ähnlich wie in Libyen auch in Marokko von Schlepperbanden organisiert?
Ja, das ist auch in Marokko der Fall. Es gibt allerdings einen entscheidenden Unterschied. In Marokko ist die Küste mindestens bis vor kurzem sehr streng kontrolliert worden und es sind immer wieder Schleppernetzwerke zerschlagen worden. Das macht die Arbeit für diese mafiösen Organisationen, die ja auch im Drogenhandel und in anderen illegalen Aktivitäten tätig sind, sehr viel schwieriger. Und das ist auch der Grund, weshalb in Marokko häufig kleinere Boote eingesetzt werden, weil eben mit großen Booten, da würde man zu viel Aufmerksamkeit erregen.
Bei der Überfahrt von Libyen nach Italien ertrinken viele Flüchtlinge, bezahlen die Reise mit ihrem Leben. Wie gefährlich ist die Route zwischen Marokko und Spanien?
Die direkte Route zwischen Nordmarokko und Gibraltar ist zwar sehr kurz, aber sie ist auch sehr gefährlich. Es gibt dort sehr starke Strömungen und es gibt einen extrem starken Schiffsverkehr. Dazu kommt, dass die meisten Flüchtlinge von weiter östlich ablegen, zumindest in den letzten Monaten, das heißt von der Gegend von Al-Husseima. Und von dort bis an die spanische Küste ist es fast gleich weit wie von Libyen, beispielsweise nach Lampedusa.
Warum eigentlich ist die Route zwischen Marokko und Spanien in Anführungszeichen nur eine Ausweichsroute, jetzt wo es schwieriger ist, von Libyen aus wegzukommen?
In den letzten Jahren haben Marokko und Spanien gemeinsam die Seegrenze zwischen den beiden Ländern und die Landgrenze zwischen den beiden Enklaven Ceuta und Melilla extrem scharf kontrolliert. Und es war sehr, sehr schwierig, auf diesem Weg nach Europa zu gelangen. Viele junge Marokkaner, die emigrieren wollten, sind infolgedessen nach Libyen gereist oder in die Türkei, um auf einem anderen Weg nach Europa zu gelangen. Nachdem dieser Weg jetzt schwierig geworden ist, versuchen sie offenbar heute wieder auf dem direkten Weg von Nordmarokko nach Europa zu gelangen. Und sie profitieren davon, dass die Aufmerksamkeit der marokkanischen Küstenwache in den letzten Monaten schwächer geworden ist.
Hat das auch einen Zusammenhang mit den Berberaufständen, die seit Ende letzten Jahres im Rifgebirge im Norden Marokkos im Gang sind?
Das hat auf jeden Fall einen Zusammenhang. Zum einen sind die Motive ja ganz ähnlich. Die Berberaufstände, die sind weitgehend zu erklären durch die ganz schwierige sozioökonomische Lage in abgelegenen, unterentwickelten Regionen, eben im Norden Marokkos. Und die jungen Menschen, die wollen ja auch aus diesem Grund emigrieren. Der andere Grund ist, dass die Niederschlagung und die Eindämmung dieser Aufstände sehr viele Sicherheitskräfte absorbiert haben und dass aus diesem Grund jetzt höchstwahrscheinlich eben die Aufmerksamkeit der marokkanischen Behörden in Sachen Kontrolle der illegalen Migration kleiner geworden ist.
Einschätzungen unseres Maghreb-Mitarbeiters Beat Staufer hier im Rendezvous. Und mit diesen Themen geht es bei uns bis um eins weiter. Eine totale Sonnenfinsternis verzückt heute die USA. Einen Logenplatz hat der Schweizer Thomas Zurbuchen, oberster Forschungschef der NASA.
Ja, natürlich, als einer der großen Ereignisse im Leben von uns Menschen, so ein kosmisches Ereignis, in dem man quasi zwischen einem Stern und einem Mond und unserem Planeten ist.
Wenn das Herz des sonst eher nüchternen Naturwissenschaftlers höher schlägt, ein Porträt. Dann, wenn es auf dem Bauernhof kracht, Mediatoren vermitteln zwischen den Generationen.
Die Mediation hat sehr viel gebracht, indem ich konnte, wie das Tabu durchbrechen und mit meinem Vater und auch mit dem Rest der Familie über das reden.
Eine Situation, wie sie nicht nur dieser Bauer kennt. Und Generationen haben wegen ihm Tränen gelacht. Jerry Lewis, Nachruf auf die Komiker-Ikone. Zuerst dies. Vor der Küste Singapurs ist es zu einer Kollision zwischen einem Öltanker und einem US-amerikanischen Kriegsschiff gekommen. Bereits im Juni ist vor der japanischen Küste ein Containerschiff mit einem US-Zerstörer zusammengestoßen. Es berichtet Lena Bodewein von der ARD.
Das Kriegsschiff hatte den Weg in den Hafen von Singapur noch aus eigener Kraft geschafft. Doch die Schäden an der USS John S. McCain sind größer als erwartet. Am Morgen war der Zerstörer im Meer östlich von Singapur mit einem Öltanker kollidiert. Dabei wurden 5 Menschen verletzt, 10 Seeleute werden noch vermisst. Schiffe und Hubschrauber der USA aus Malaysia und Singapur suchen weiterhin nach ihnen. Der 183 Meter lange Öltanker Alnic MC, der unter der Flagge Liberias fährt, hat laut Berichten kein Leck, es tritt kein Öl aus. Die USS John S. McCain wurde an der Backbordseite stark beschädigt. Durch ein Loch im Rumpf drang Wasser in Kabinen der Mannschaft, in Kommunikations- und Maschinenräume ein. Die Seeleute konnten das Fluten aber stoppen. Das Kriegsschiff, das nach dem Vater und Großvater des US-Senators McCain benannt ist, hat seinen Heimathafen in Japan. Es war auf einer Routinefahrt nach Singapur unterwegs. Bereits vor 2 Monaten war das Schwesterschiff des Zerstörers mit einem philippinischen Frachter vor Japan kollidiert. Dabei kamen 7 Menschen ums Leben.
In 14 Minuten ist es 1. Ein seltenes Spektakel hält heute die USA in Atem. Eine totale Sonnenfinsternis. In 1,5 Stunden zieht sie quer über den ganzen Kontinent von West nach Ost. Millionen von Menschen wollen das seltene Naturspektakel live erleben und sind schon vor Tagen dorthin gefahren, wo sie die schwarze Sonne am besten beobachten können. Selten ist auch, dass ein Schweizer zuvorderst dabei ist. Thomas Zurbuchen beobachtet die Sonnenfinsternis von einem amerikanischen Regierungsflugzeug aus. Der gebürtige Berner Oberländer ist oberster Forschungschef bei der amerikanischen Weltraumbehörde NASA. Max Ackermann hat den Astrophysiker Zurbuchen kürzlich in Washington getroffen.
Thomas Zurbuchen ist ein nüchterner Mensch, ein Naturwissenschaftler, der sich mit Zahlen und Fakten herumschlägt, der berechnet, kombiniert, analysiert. Doch wenn es um die Sonnenfinsternis geht, leuchten seine Augen wie bei einem kleinen Kind.
Ja, natürlich, es ist einer der großen Ereignisse im Leben von uns Menschen. So ein kosmisches Ereignis, in dem man quasi zwischen einem Stern und einem Mond und unserem Planeten ist. Das ist einer dieser Ereignisse, die wir wirklich erleben wollen.
Und Thomas Zurbuchen erlebt es wie kaum jemand sonst. Er gehört sozusagen zum Empfangskomitee der schwarzen Sonne.
Ich werde in einem Flugzeug sein, bei der Küste von Oregon, also auf dem Flugzeug über den Wolken, und wirklich den Schatten empfangen, bevor er über das Land geht.
Den Fensterplatz hoch über der Erde hat Thomas Zurbuchen seiner beruflichen Stellung zu verdanken. Der 49-jährige Astrophysiker ist Forschungschef bei der NASA, so etwas wie der oberste Wissenschaftler der amerikanischen Weltraumbehörde. Dort verantwortet er die über 100 Forschungsmissionen im Weltall.
Das ist alles vom Hubble Space Telescope bis zu den 3 Satelliten um den Mars herum, einer beim Jupiter, einer beim Saturn, einer, der auf dem Weg ist von Pluto bis zum nächsten Objekt. Diese Missionen zu betreuen und zu priorisieren ist das Erste. Das Zweite ist die strategische Voraussicht. Also wirklich uns zu überlegen, wo wir hinwollen in den nächsten 10 bis 20 Jahren, das ist meine Verantwortung.
Dafür stehen Zurbuchen über 6 Milliarden Dollar im Jahr zur Verfügung. Forschungsgelder, die er und seine Leute vielen Tausend der besten Weltraumwissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern weitergeben können. Ein selten einflussreicher Posten. Dass den ein Schweizer, ein Junge aus Heiligenschwendi am Thunersee besetzt, findet Thomas Zurbuchen selber gar nicht so abwegig.
Das Beobachten der Sterne in Heiligenschwendi ist einer der schönsten Nachthimmel. Und dann der zweite Schritt und, ist das Schulwesen in der Schweiz.
In der Primarschule, im Gymnasium, an der Universität, überall hätten ihn Lehrerinnen und Lehrer gefördert, sagt Thomas Zurbuchen. Und der Schweizerische Nationalfonds ermöglichte dem jungen Doktor der Physik 1996 einen Forschungsaufenthalt in den USA. Was für ein Jahr geplant war, wurde eine Entscheidung fürs Leben. Der junge Forscher aus der kleinen Schweiz machte in den USA Karriere, wurde Assistent, dann ordentlicher Professor an der University of Michigan, Ann Arbor. Letztes Jahr dann der Sprung nach Washington auf den Chefsessel der NASA. Nun ist Zurbuchen, inzwischen auch US-Bürger, definitiv im Zentrum der Wissenschaftsmacht Nummer 1 angekommen.
Der Wissenschaftsstandort Amerika ist bei weitem der beste Wissenschaftsstandort auf der ganzen Welt. Und es gibt die Nummer zwei ist viel weiter zurück, als die meisten Leute denken.
Gerade die Atmosphärenwissenschaft scheint es in den USA im Moment aber ziemlich schwer zu haben. Der Umweltminister droht mit der Löschung von ganzen Datensätzen. Präsident Trump höchstpersönlich hält den Klimawandel für eine Erfindung der Chinesen. Viel Geschrei, meint Thomas Zurbuchen, mit wenig Folgen. Schlussendlich sei für ihn nur eines wichtig.
Was sagen die Budgets? Wie stimmen diese Politikerinnen und Politiker, wenn es am Schluss ums Geld geht? Und die Tatsache ist, dass auch mit dieser Regierung im Moment NASA eine der größten Budgets hat, die sie je hatten.
Und es gebe wenig Anzeichen, dass das ändern könnte. Im Übrigen nehme die Wissenschaftsfeindlichkeit überall zu, auch in Europa. Da lachten viele über Donald Trump, lehnten dann aber Impfungen ab. Das sei gleich irrational. Die Wissenschaft müsse näher zu den Leuten, fordert Thomas Zurbuchen. Zum Beispiel jene 40% der amerikanischen Bevölkerung, die die Evolutionstheorie ablehnten, nicht einfach als Idioten abstempeln und links liegen lassen. Es brauche Diskussionen und Aufklärung, betont Zurbuchen. Und da fühle er sich in einer guten Position. Er sei selber in einer evangelikalen Familie aufgewachsen, kenne die Bibel und achte Leute, die sie als moralische Richtschnur lesen.
Die Bibel hat natürlich viele Dinge in uns, für unser Leben, hilft vielen Leuten, bessere Leben zu führen und so weiter. Ist absolut gut, aber ist nicht ein wissenschaftliches Buch.
Zuweilen aber kommen sich Glaube und Wissenschaft sehr nahe. Während einer Sonnenfinsternis zum Beispiel, wenn der Mond die Sonne verdeckt, wenn es mitten am Tag dunkel wird und die Vögel verstummen, dann ist Gelegenheit für hochkomplexe Experimente, aber auch Gelegenheit, bloß zu staunen.
So stellen wir uns Bauernhofidylle vor. Im Stall melkt der Bauer die Kühe, in der Küche bäckt die Bäuerin einen Zopf und die alten Bauern sitzen zufrieden vor dem Stöckli. In der Realität sieht das Bauernleben natürlich nicht so aus. Manchmal fliegen gar die Fetzen. Darum ist das Netzwerk Hofkonflikt entstanden. Eine Gruppe von Mediatorinnen und Mediatoren hilft seit 5 Jahren, wenn Streit und Missgunst das Bauernleben belasten. Das Angebot ist gefragt, je länger, je mehr. Brigitte Mader hat die Initianten von hofkonflikt.ch in Bern getroffen, zusammen mit einem Bauernsohn, der Unterstützung gesucht hat.
Die Anspannung ist weg, die schlaflosen Nächte sind vorbei. Jahrelang hatte Simon Gasser zuvor gehadert.
Ja, über Jahre, also sicher seit dem Studium, querweise, soll ich den Hof übernehmen, soll ich den Hof nicht übernehmen.
Der Bauernhof seiner Eltern in der Nähe von Murten im Seeland. Ein klassischer Bauernsohn, der am liebsten auf dem Traktor gesessen sei, sei er nie gewesen. Simon Gasser besuchte das Gymnasium, studierte an der ETH in Zürich Agrarwissenschaften. Aber immer war da die stille Erwartung, dass er den Hof und damit die Familientradition weiterführen werde. Vom Großvater und von der Großtante habe er das gespürt, vor allem.
Ich sehe auch meinen Großvater, aber ich sehe auch eine Großtante, wo man mal hat ein Melchkäppchen geschenkt und gemeint, ich soll jetzt nicht in der Küche sein und Kuchen backen, sondern im Stall helfen.
Heute kann der 36-Jährige schmunzeln, wenn er davon erzählt. Das war nicht immer so. Er fühlte sich unter Druck, als Vater und Verpächter vor 3 Jahren Klarheit wollten und Simon Gasser merkte, er brauchte Hilfe beim Entscheiden. Da kam Mediatorin Franziska Feller ins Spiel. In den 4 Sitzungen bei ihr wurde Simon Gasser klar, das mit dem Bauernhof ist nichts für ihn.
Die Mediation hat sehr viel gebracht, indem ich konnte, wie das Tabu durchbrechen und mit meinem Vater und auch mit dem Rest der Familie über das reden.
Nicht immer löst sich der Konflikt so leicht. Häufig würden sich die Leute erst bei ihr melden, wenn schon viel Geschirr zerschlagen sei, sagt Franziska Feller.
Bei einem Bauernhof ist es halt noch etwas anders. Da kommt es zusammenleben, zusammenarbeiten, kommt einfach noch zusammen und dann ist das Ganze finanziell muss auch noch irgendwo stimmen. Und wenn man so viel auf einem Haufen hat, dann ist es so wahrscheinlicher, dass es mal klopft.
Das Bauernleben, ein fruchtbarer Boden für Zwietracht und Streitereien. Schon der Schweizer Schriftsteller Jeremias Gotthelf hat darüber geschrieben um 1800.
Früher war natürlich die wirtschaftliche Abhängigkeit auch noch grösser gewesen, gerade von den Frauen, die vielleicht eben keine Ausbildung gemacht haben, die einfach mal sind Frau vom Bauer geworden und dann halt auf dem Betrieb sich reingegeben, die hatten gar nicht gross die Welle gehabt. Und da hat man halt gar nicht darüber geredet. Es ist einfach dann still geworden.
Reden statt Stille, vermitteln ohne zu urteilen, das will Franziska Feller. Mediation sei aber kein Zaubermittel und nicht immer renke es sich wieder ein.
Es braucht manchmal schon den Prozess, dass man manchmal ein bisschen Abstand nimmt voneinander. Auch Trauer darüber, dass man halt es nicht so gut hat zusammen. Das gehört halt auch dazu.
Vor 5 Jahren hat Franziska Feller das Netzwerk Hofkonflikt gegründet, explizit für Konflikte in der Landwirtschaft. Schweizweit über 30 Mediatorinnen und Mediatoren sind heute dabei und ihre Dienste sind gefragt. Alle 3 Tage geht eine Anfrage ein, mehr als jede 2. führt zu einer Mediation.
Was einfach ist, es ist zunehmend. Und von dem her denke ich, mal, es gibt schon viele Familien, die unter Druck sind, wo es ihnen nicht gut geht.
Der wirtschaftliche Druck, aber vor allem Unterschiede zwischen den Generationen führten zu Spannungen.
Meistens schon über x Generationen werden die Betriebe wieder übergeben. Es ist auch immer schon klar, sozusagen, wer wo wohnt und wie das ablaufen soll, wer zu wem schaut. Und das gibt auch einen enormen Druck und eine enorme Erwartung.
Simon Gasser nickt zustimmend. Er bereue es nicht, dass er sich gegen das Bauernleben entschieden habe.
Ich bin echt sehr erleichtert, weil ich doch habe gemerkt, dass so ein Hof für mich schon immer etwas Verlockendes hatte. Also eben viel Freiheit. Auf der anderen Seite hat man sehr viel Verantwortung als Bauer. Also ja, man muss aus dem Land etwas erwirtschaften. Das ist eine Verantwortung, die ich froh bin, muss ich die jetzt nicht tragen.
Heute arbeitet Simon Gasser als Forschungsleiter bei einer Firma, die Pflanzenschutzmittel entwickelt.
Also wir müssen manchmal auch Herdöpfel graben oder Würmer zählen. oder verfaulte Beeren rauslesen und bekommen auch noch manchmal dreckige Finger.
Ein bisschen Bauer ist Simon Gasser also trotzdem geblieben.
Was haben wir Tränen gelacht über seine Verrenkungen und seine Komik? Jerry Lewis, der schlagsige US-Schauspieler und Komiker, war auf dem Höhepunkt seiner Karriere ein Garant für gute Unterhaltung. In den letzten Jahrzehnten war es still um ihn geworden. Jetzt ist Jerry Lewis, 91-jährig, gestorben. Eine Würdigung von Filmjournalist George Wirsch.
Ein Mann mit Schreibmaschine, beziehungsweise nein, ein Mann ohne Schreibmaschine, der ganz einfach an einem Pult sitzt, mit den Fingern in der Luft herumklappert und dazu Grimassen schneidet. Die Szene stammt aus «Who's Minding the Store», auf Deutsch «Der Ladenhüter» von 1963. Zu diesem Zeitpunkt war Jerry Lewis bereits ein Superstar. Der kindlich wirkende Mann mit dem dichten schwarzen Haar war ein Meister des visuellen Gags, sein schlaksiger Körper eine Steilvorlage für Slapstick-Nummern. Begonnen hatte die Karriere von Jerry Lewis auf der Bühne an der Seite des Entertainers Dean Martin. Martin war der elegante, charmante Teil des Duos, Jerry Lewis sein irres, schrilles, quäkendes Gegenüber. Bald traten die beiden auch gemeinsam am Fernsehen auf, in der sogenannten Colgate Comedy Hour, wo sie auch gemeinsam sangen. Dean Martin und Jerry Lewis trennten sich Ende der 50er. Für Lewis war dies die Gelegenheit, seinen Auftritt als bizarrer Sidekick abzulegen und sich selbst ins Rampenlicht zu stellen. Der Vollblutkomiker Lewis war ausgesprochen ehrgeizig und strebte schon früh die absolute künstlerische Kontrolle über seine Filme an. Er schrieb, inszenierte, produzierte und spielte die Hauptrolle in seinen Komödien. Durch seine schusslige, quirlige Leinwandpersönlichkeit war er insbesondere beliebt bei Kindern. Doch einen Haken hatte seine Kunstfigur. Sie war völlig asexuell und daher ungeeignet für romantische Konstellationen. Mehrmals machte Lewis dies gleich zum Thema seiner Filme. In The Ladies' Man etwa landete er als Angestellter in einem Mädchenpensionat und hat mit den Frauen nichts als Scherereien. In The Naughty Professor schließlich entwickelte er ein alter Ego als Frauenverführer. Ende der 60er sank die Popularität von Jerry Lewis in den USA. Seine Filme wurden immer absurder und egozentrischer. In Frankreich liebte man ihn, aber in Amerika war Jerry Lewis in den 70ern hauptsächlich als Fernsehmoderator eines Telethons bekannt, wo er Spenden für Muskeldystrophie-Patienten sammelte. In diesem Zusammenhang kam es auch zu einem vielbeachteten Wiedersehen mit seinem Freund Dean Martin.
You know, it seems like We haven't seen each other for 20 years.
Yeah. Well, you know, there was all those rumors about our breaking up, and then when I started the show and you weren't here, I believed it. So you working?
Hast du überhaupt noch Arbeit? Fragt Jerry Lewis seinen Partner scherzend, nachdem sich die beiden lange umarmt hatten. Natürlich arbeitete Dean Martin und auch Jerry Lewis machte trotz Rückschlägen immer weiter, spielte in französischen Filmen mit und nahm auch dramatische Rollen an, etwa in Martin Scorseses King of Comedy an der Seite von Robert De Niro. Bis kurz vor seinem Tod trat er noch regelmäßig auf die Bühne und gab Interviews. Jerry Lewis war offensichtlich stolz auf seine Langlebigkeit und seinen ikonischen Status. Zu Recht, denn er hat ja Filmgeschichte geschrieben.
George Wirsch zum Tod von US-Komiker Jerry Lewis. Es ist eins. Auf Schnäppchenjagd übertrumpft der Bauch das Gehirn. Und der Detailhandel weiß das. Darüber reden wir gleich im ersten und vierten im Tagesgespräch nach den Schlagzeilen mit Julia Villino.
In Marseille ist ein Lieferwagen in zwei verschiedene Bushaltestellen gefahren. Eine Frau wurde getötet, eine Person verletzt. Laut der Polizei gibt es keinen Hinweis auf eine terroristische Tat. Ein psychologisches Problem stehe im Vordergrund der Ermittlungen. Der 35-jährige Fahrer ist festgenommen worden. Russinnen und Russen, die USA besuchen wollen, müssen ab Mittwoch zur Botschaft nach Moskau reisen, um ein Visum zu erhalten. In den US-Konsulaten werden vorläufig keine Visa mehr ausgestellt. Die USA reagieren damit auf den Abzug von diplomatischem Personal in Russland. Der chinesische Autokonzern Great Wall Motor will von Fiat Chrysler die Marke Jeep kaufen. Fiat Chrysler sagt dagegen, es gebe keinen Kontakt zum chinesischen Konkurrenten.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.